Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, heute haben wir für Sie keinen Wochenrückblick, sondern einen Ausblick. Einen großen Ausblick auf das Jahr 2026. Was wird unsere Banken beschäftigen? Was wird relevant für die Gewinn- und Verlustrechnung in Sachen Zinsen, Kreditausfälle, makroökonomisches Umfeld, Kreditnachfrage und was man vielleicht so in Sachen Regulierung und anderen Themen übersieht? Wir sind offen gestanden reichlich optimistisch, aber hören Sie einfach selbst ran. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum großen Jahresausblick 2026.
Hallo Christian, es ist soweit.
Es ist soweit und üblicherweise lobt man sich ja zu Jahresbeginn bzw. zum Jahreswechsel für all das, was man richtig antizipiert hat im Vorjahr. Lass es uns mal umgekehrt machen. Wo lagst du denn im abgelaufenen Jahr völlig daneben, was so das Thema Banken, eigene Prognosen, Erwartungshaltung angeht?
Ja, wo ich mich umgeguckt habe, war die Entwicklung der Risikovorsorge. Die hatte ich doch als eher zur Skepsis neigender Mensch Ende 24 in der Erwartung gesehen, hatte ich doch erwartet, dass sie deutlich ansteigen würde.
Waren wir uns einig.
Aufgrund des konjunkturellen Umfelds. Es gibt ja auch viele Auguren, wenn man denen glaubt, ist ja Deutschland schon halb deindustrialisiert. Vor allem nachdem die Konjunktur zwei Jahre lang, wie wir erwarten, nicht aus dem Quark gekommen ist. Ne?
Das stimmt. War ich auch pessimistischer, als es letztendlich gelaufen ist. Eigentlich ist da ja die Überraschung weitergegangen, weil die Risikovorsorge war ja schon in den zwei Jahren zuvor gar nicht so hoch, obwohl Deutschland negatives Wirtschaftswachstum hatte und tatsächlich ist sie nicht allzu hoch gewesen. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich generell viel pessimistischer für die Jahresergebnisse der Banken war. Die liegen zwar natürlich noch nicht vor, aber wir haben ja ganz viele Banken, die schon bis ins dritte Quartal berichtet haben. Und ich glaube, was sich sagen lässt, ist, dass die Gewinne allenfalls 6, 7, 8, 9% niedriger sind als im exzellenten Jahr 2024. Und das, obwohl ja auch die Zinsentwicklung nicht allzu vorteilhaft war. Wir sind, vergisst man ja auch schnell, mit 3% Einlagenzins bei der EZB ins Jahr gegangen und auf 2% runter. Da gab es also jetzt auch nicht extrem viel Unterstützung. Und ja, trotzdem, nach allen Halbjahres- und Quartalszahlen, die man sieht, war das ein bockstarkes Jahr und haben sich Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank im Jahresverlauf mehr als verdoppelt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschichte, wenn man da eine Prognose hätte abgeben müssen, eine Kursprognose für die beiden Akteure, insbesondere für die Deutsche Bank ohne Übernahmesituation, wäre die auch anders ausgefallen. Also ich glaube, in der Gesamtheit haben uns die Banken sehr positiv überrascht, oder?
Ja. Aber für 26 kann man schon mal die Prognose ausgeben, dass die Verdopplung des Aktienkurses vermutlich nicht wiederholen wird. Bei der Risikovorsorge hat man jetzt nur gesehen, bei Gewerbeimmobilienfinanzierern, die ja sowieso schon länger Sorgenkinder sind, und ein bisschen Konsumentenfinanzierer, die stehen auch nicht so gut da. Aber ansonsten hat es doch die Erwartung widerlegt und man kann davon ausgehen, dass die Banken wieder super Ergebnisse vorlegen werden, weil man hört ja auch so ein bisschen, kriegt man so ein bisschen was mit, wie so die Stimmung ist. Und die ist gut. Ja. Den Leuten geht's weniger gut, den Banken geht's gut.
Wenn wir uns mal anschauen, was die makroökonomischen Zutaten sind für die Ergebnisse 2026, gibt es ja mehrere Felder. Die Zinslage ist natürlich eine, die ganz wichtige. Und da war der Konsens noch vor ein paar Monaten, dass es möglicherweise eine Zinswende geben könnte im Laufe des Jahres 2026 wieder bei der EZB nach oben. Jetzt allerdings gibt es einen sehr breiten Konsens, dass wir bei diesen 2% Einlagenzinsen über das ganze Jahr 2026 bleiben werden. Gab eine Reuters-Umfrage noch Ende Dezember. 80% der Ökonomen sagen, also bei diesen 2% bleibt es eine ganze Weile, bis mindestens tief in den Herbst 2026 hinein. Und ich glaube, 75% sagen auch, das wird doch bis zum Jahresende so sein. Und das ist natürlich ein Umfeld, mit dem die Banken wunderbar leben könnten. Ja, also mit so einer ganz flachen 2% Einlagenzins, oder?
Ein verlässlicher Spread gegenüber den Einlagezinsen, die man den Kunden bietet. Ne?
Genau. Man zahlt im Schnitt auf täglich fällige Einlagen 0,4-0,5%, roundabout, da hat es sich jetzt so eingependelt, Ausklang 2025. ja, wenn ich bei der Bundesbank für überschüssige Einlagen 2% bekomme, lecker. Und ja, sollten die Zinsen sogar noch ein bisschen runterschlüpfen, an der vorderen Ende wird Fristentransformation wieder ein Thema, oder Bernd?
Ja.
Hat man schon fast wieder vergessen, was das ist.
Oh ja, und damit können dann auch wieder die Risiken zutage treten, dass einige Banken das eben ja, da den Ball fallen lassen oder vielleicht etwas sorglos machen, mit weniger Absicherungen. Und wir haben es ja im Extrem gesehen, wie es 22 war bei der Zinswende, dass dann plötzlich Banken langsam aber sicher aus der Kurve getragen werden, weil sie halt zu viel Fristentransformation betrieben haben.
Ja, wir hatten ja als einer der großen Prognosen bzw. Themen ausgegeben, dass die Rolle der Zinsexperten in den Banken, der Treasurer, extrem wichtig wird. Und genauso sollte es ja tatsächlich kommen, wenn man die Zinsentwicklung sauber antizipiert hat. Dann war man in der Lage, noch eine ganze Menge aus dieser 4% Hochzinsphase bis Mitte 24 noch mitzunehmen, in Anführungszeichen, und sich zu sichern. Da arbeiten Banken ja mit Derivaten, mit Replikationsportfolios, und das konnte man auch gut in den Ergebnissen unterjährig sehen, dass es halt relativ wichtig ist, da mit einer soliden Prognose um die Ecke zu kommen und sich nicht komplett in den Wind der Zinsveränderung zu stellen. Und das ist ja etwas, was bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank jetzt eine tragende Rolle spielt. Das heißt, so, das waren jetzt, ne, vielleicht ein schwieriges Jahr, aber jetzt gibt es wieder Rückenwind beim
Ja,
Zinsergebnis, ja.
ein bedeutender Teil der Strategie der Deutschen Bank, ne? Die
Ja.
Einlagen besser zu managen und dadurch zusätzliche Erträge zu generieren.
Genau. Commerzbank-Analystenkonsens sieht auch vor, dass man von 8,2 Milliarden Zinsüberschuss auf 8,5 geht. Und da merkt man ja auch schon dran, Zinsumfeld dürfte tatsächlich weiter unterstützend sein,
Ja.
wie es so schön heißt.
Und ich finde es auch spannend, mal zu beobachten, wie es bei den Sparkassen laufen wird, die ja zusehends Konkurrenz durch Neobroker auch haben. Da haben wir ja gesehen, dass die Sparkassen ihre Kunden, was den Einlagenzins angeht, doch extrem kurz gehalten haben. Also 24, ein Zinsüberschuss von knapp 29 Milliarden Euro, das ist natürlich ein guter Schluck aus der Pulle. Und ja, müssen wir mal schauen, ob das wiederholbar
Das ist
ist.
korrekt. Das ist ja gut messbar, dass die Sparkassen unter den Bankengruppen die größten Knauserer bei den Einlagenzinsen
Ja.
waren, auch wenn es vorher diejenigen waren, die am lautesten gejammert haben über die
Weil sie
EZB-Nullzinspolitik
die
von wegen
trägesten Kunden haben, ne?
Sparmotivation. Aber muss man ja auch fairerweise sagen, wenn man sich die Einlagenentwicklung anschaut, sie haben es ja richtig gemacht. Allzu viel flöten gegangen ist es nicht. Anscheinend sind die Kunden doch nicht so zinssensitiv, die bei den Sparkassen da sitzen,
Betriebswirtschaftlich
ja.
alles richtig. Man war ja auch von der Aussicht ermuntert worden, sich ein gewisses Polster zuzulegen. Auf der anderen Seite hat man ja öffentlichen Auftrag und darf den Bogen da auch nicht überspannen, ne?
Ja, kommen wir mal zum zweiten größeren Rahmen, in dem Banken agieren. In diesem Jahr die Kreditnachfrage, die ist ja auch sehr wichtig für Bankergebnisse, weil die Zinsbücher sich ja auch nur sehr träge
Ja.
verändern und nur sehr langsam mit den höher verzinslichen Krediten gefüllt werden, verglichen mit der Zeit vor 5, 8, 10 Jahren, insbesondere in der Baufi. Und da sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Also die entsprechenden Umfragen sehen da eigentlich wieder eine stabile Kreditnachfrage voraus bei Unternehmens- wie Baufinanzierungskrediten. Und ganz allgemein soll es ja nach 3 Rezessionsjahren in Folge, 2025 ist noch ein bisschen offen, was da letztendlich rausgekommen sein wird, aber viel wird es nicht gewesen sein. Da sehen ja die Prognosen wieder 0,8 bis 1,1% Wirtschaftswachstum vor für 26. Und
Ja,
das ist natürlich toll für Banken, ja,
ist
auch.
toll, aber die Prognosen waren zuletzt immer ein bisschen optimistischer
Und
zunächst und
wurden
wurden
dann
dann
eingeholt.
reduziert, ne? Aber andererseits, bei der Baufinanzierung zum Beispiel, selbst wenn da der Markt sich nicht bewegt, gibt es ja für die Verbünde da mehr Potenzial, weil die Großen sich ja verstärkt zurückhalten, ne? Deutsche Bank hat Baufinanzierung zurückgefahren,
Ja.
Commerzbank gibt da auch nicht gerade Gas, von daher kann es ja auch einfach innerhalb eines Marktes zu
Ja.
Verschiebungen kommen dann.
Und wir haben insbesondere bei der Baufinanzierung ja von zwei Seiten eine spannende Nachfrage. Wir haben einerseits die Prolongationen von den Krediten, die in den Boomjahren abgeschlossen worden sind. Wenn jetzt mal einfach mal T-10, wie es so schön heißt, dann landen wir jetzt in Jahren 2016. Ja. Und da ging es natürlich so richtig los. Da gingen die Zinsen langsam runter. Da griff dann die Null- und Negativzinspolitik der EZB. Und da lief der Baufinanzierungsboom ja so richtig an und gipfelte dann in den Jahren 2019 bis 2021. Da ist noch ein bisschen hin. Also da haben wir möglicherweise auch von Berlin gesetzte Impulse in Sachen Neubau und Investitionen plus Prolongationen. Das könnte auch eine leckere Kombination werden. Und das ist ja auch die Tendenz der letzten Monate, dass sich das Neugeschäft wieder gut stabilisiert. Auf einem Niveau, wie wir es auch übrigens lustigerweise genau in den Jahren 2015 bis 2018 gesehen haben. Ja. Also Ex-Boom-Jahre 2019 bis 2021 ist das Level, wie es so schön heißt. Ja.
Bietet aber auch Fallstricke für Banken bei den Prolongationen, weil die Ausreichungen dieser Prolongationen anstehen, sind natürlich ganz anders verzinst als die Schuldner dann jetzt mit neuen Krediten werden zahlen müssen. Ne? Und dann muss man sich anschauen, wie die Schuldentragfähigkeit ausschaut bei den Kunden.
Wohl wahr, aber da höre ich immer, dass das ein ganz lecker Geschäft sei. Da sind schon 10 Jahre runter von einem Kredit. Das ist so in Sachen Risiko sehr attraktiv. Mhm. Meistens haben die Immobilien, auch wenn das jetzt nicht direkt in die Beurteilung reinfließt, auch ordentlich an Wert gewonnen. Also Prolongationen, lecker Geschäft. Da gibt es einiges zu tun.
Kann man ja auch wahrscheinlich im Beratungsprozess was drehen, ne? Wenn man die Kunden entsprechend berät, was da an Reserven zu mobilisieren ist oder wie man strukturieren kann.
Ja, Bernd, ein großes Thema für das Jahr 2026 wird nicht Regulierung, sondern Deregulierung. So viel steht fest, oder?
Davon kann man ausgehen, ja.
Wir hatten ja Glückwunsch übrigens, da redest du seit Jahresbeginn von Deregulierung läuft. Ich war immer ein bisschen skeptisch, aber hast du richtig antizipiert 2025. Aber schön, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber
was den Vorschluss der deutschen Aufsicht angeht, fällt sie dann vielleicht doch auch wieder aus oder zumindest ein bisschen kleiner aus. Wir hatten ja berichtet, dass BaFin und Bundesbank ein Kleinbankregime vorschlagen, wo Leverage Ratio gilt bis zu einer bestimmten Grenze statt risikogewichteter Aktiva und die Kapitalvorgaben für den laufenden Betrieb, also Going Concern und Going Concern, für den Abwicklungsfall strikter getrennt werden. Und das wurde ja bei der EZB eingereicht, die aber in dem Bericht, den sie an die Kommission weitergeleitet hat, jetzt Ende des Jahres eben nicht so viel davon übernommen hat. Also es wird zwar erwähnt, die EU-Kommission könnte sich ja inspirieren lassen von Kleinbankenregimen, wie es sie in der Schweiz, in England und in den USA schon gibt. Aber das ist doch deutlich hinter dem zurückgeblieben, was der deutschen Aufsicht vorschwebte. Und auch was die Trennung der Kapitalvorgaben angeht, hat man im Laufe der Beratung noch ein paar Fußangeln noch entdeckt, sodass es da nicht zu einer strikten Trennung kommen wird. Worauf wir uns verlassen können, ist aber auf jeden Fall, dass die Kreditwirtschaft regulatorische Erleichterungen fordern wird, weil jetzt auch stark argumentiert wird, zumal die EU ja auch Wettbewerbsfähigkeit sich auf die Fahnen schreibt, dass man um Willen der Wettbewerbsfähigkeit eben Eigenkapital, also Kapitalvorgaben senken und Eigenkapital freisetzen muss, auch um natürlich die Transformation zu finanzieren. Gründe lassen sich ja immer finden, wenn man sie braucht. Und da ist die Frage, wie weit da auch Regulierung bzw. Politik und Aufsicht gegenhalten.
Basel III, was müssen unsere Hörerinnen und Hörer 2026 wissen?
Och, da finde ich, steht vor allem die Frage im Raum, was mit den Handelsregeln passieren wird, also die unter dem Banner Fundamental Review of the Trading Book laufen. Die wollte die EU ja erstmal umsetzen, dann hat sie gesehen, dass USA und UK das eben mit der Umsetzung der Basler Vorgaben nicht so richtig ernst meinen bzw. da durchziehen und deswegen haben sie es verschoben und da müsste dann im laufenden Jahr auch nochmal der Hammer fallen, was daraus werden soll. Mhm. Aber das alles trägt natürlich nicht zur Berechenbarkeit der Regulierung bei, muss man auch sagen.
Ja, bevor es jetzt hier zu optimistisch, gute Laune, alles toll, 2026 wird, glaube ich, wenn es um die Risiken für das Jahr 2026 geht, dass wir so dieses berühmte Wort des Tail Risks, also dass irgendetwas Größeres, Externes passiert, was keiner auf dem Radar hat und dann für doch möglicherweise große Nervosität sorgt. Also ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen eingegroovt in einer schwierigen geopolitischen Lage, einem anhaltenden Ukraine-Krieg und Problemen in dem Israel-Palästinenser-Konflikt. Anschläge flackern auch immer auf. Und irgendwie ist das ja zu so einem Grundrauschen geworden, an das man sich gewöhnt hat und wo man nicht glaubt, dass es tatsächlich auch ökonomisch, psychologisch größere Probleme noch macht. Aber Krieg ist nun mal ein Krieg. Und wenn man mal schaut, was die letzten großen externen Ereignisse beispielsweise mit dem Eurostoxx Banks Index gemacht haben. Klar, Corona-Pandemie 2020 war ein Riesenbrummer, aber da ging es 45% runter, mal innerhalb weniger Wochen. Ausbruch Ukraine-Krieg, hatte ich auch nochmal nachgeschaut, 37% für den Eurostoxx Banks innerhalb weniger Wochen. Wir laufen ja eigentlich jetzt seit 3, 3,5 Jahren sehr solide, auch wieder am Aktienmarkt und insbesondere mit den Bankaktien. Und Bankaktienindizes sind ja schon ein ganz guter Gradmesser eigentlich so für den Zustand der Branche und die Erwartungswerte. Ich glaube, da hat sich jetzt natürlich auch durch die Kursrallye der vergangenen 12 bis 18 Monate ganz schön was aufgestaut, wo man sagt, da ist auch durchaus Raum für Enttäuschung. Das gilt jetzt, glaube ich, nicht für die nicht börsennotierten Institute, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, klar, die sitzen sowas auch mal aus. Aber ich glaube, ich wage die Prognose, Tail Risks könnten ein Thema 2026 sein. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich klug ist zu sagen, es kann immer was passieren. Aber so diese Gewöhnungseffekte an die großen Konfliktherde, die sind schon da, glaube ich, mittlerweile wieder. Und ja, irgendwann wacht man ja morgens auf und denkt sich, was passiert hier eigentlich? Und dann fragt man sich, naja, war doch eigentlich immer klar, dass das gefährlich ist, ja.
Ja, ich glaube, das am meisten erwartete Tailwind wäre ein größerer Einschlag am Markt für Private Credits, der dann in den Bankensektor abstrahlt. Aber man kann ja auch mal ein bisschen größer denken. Jetzt ein Käuferstreik am US-Anleihemarkt wäre was, was auch auf breiter Front alle betreffen würde, wo man sich auch dann als deutscher Player nicht gegen wehren könnte. Und abgesehen von Tail Risk muss man auch mal wirtschaftlich sehen, dass so das Geschäftsmodell Deutschlands als Exportweltmeister ist halt doch hin. Ne?
Ja.
Da muss man erstmal eine neue Strategie entwickeln, die sich so bisher noch nicht so ganz abzeichnet. Das ist eine schwierige Phase.
Es gibt ja eine Menge Stimmen, die sagen, die Konsequenzen von dem, was in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist, insbesondere auch Gewerbeimmobilienfinanzierung, möglicherweise auch, was sich in anderen Bereichen des Immobilienmarkts so getan hat und was man auch vielleicht an Unternehmenskreditrisiken mit sich rumschleppt, dass die häufig erst mit einem gewissen Zeitverzug schlagend werden und dass das wiederum 3, 4, 5 Jahre dauert, bis die endlich mal durch die Gewinn- und Verlustrechnung gezogen werden, ins Bewertungsergebnis reinschlagen, weil man es immer noch schafft, irgendwie zu nageln, zu flicken, zu tun und zu lassen oder mit irgendwelchen Hilfsprogrammen durchzukommen.
Man muss sich überlegen, was man sich leisten kann, ne? Und das kann dann schon mal ein paar Jahre dauern. Und die Prognosen sind auch tendenziell zu optimistisch. Also jetzt der letzte Abschwung am Gewerbeimmobilienmarkt, da waren halt 3 Jahre lang zu hören, das nächste Jahr wird besser, ne? Und jetzt langsam geht es nach oben. Zugleich sieht man aber immer noch Einschläge aus der Zinswende jetzt. Ne?
Ja. Also genau so ein Bereich. Eigentlich sind die Zinsen dann ab 21 zu klettern begonnen und dann sehen wir Einschläge erst, haben wir bei einigen Genossenschaftsbanken gesehen,
25.
Siehst du dann erst 25, ja, 4 Jahre später. Obwohl man eigentlich, sie sagen muss, Sensitivität für Zinsen und für die Projekte und für sonst was wäre doch möglicherweise schon 22 sichtbar gewesen, als es dann mal so richtig zur Sache ging.
Auch da ist Geduld gefragt.
Ja. Ja, bringt uns zu unserem nächsten großen Thema in Sachen Ausblick. Wir haben uns ja hier im Podcast und auch bei Finanzszene im Newsletter ausführlichst mit Problemgenossenschaftsbanken auseinandergesetzt. Dann ist jetzt eine Reform durchgegangen, wie man Problembanken und Abweichler besser an die Kandare nehmen kann. Ich frage dich mal, ist bei den Genos jetzt Ruhe oder begegnen uns 2026 da weitere Problemfälle? Was glaubst du?
Also ich will mich nicht darauf festlegen, dass da keine Problemfälle mehr auftauchen, weil wir haben ja auch gerade darüber geredet, wie lange das dauern kann. Und wir hatten ja auch jetzt 25 wieder mehrere Fälle von Genossenschaftsbanken, die dann aufgefangen werden mussten. Mhm. Volksbank Düsseldorf-Neuss war natürlich vor allem ein Compliance-Problem, aber auch ein Kreditproblem. Es wurde ja nachher noch offensichtlich, dass da Rückstellungen
melden. Eskalierte ja schon Ende 24, ja.
Umfang, genau. Aber dann die Mitteilung, die Kreditsorgen kamen dann doch was später. Zum anderen Raiffeisenbank Hochtaunus, anderer Fall noch. Bankhaus RSA, also 3 Fälle für die Sicherheitseinrichtungen jetzt, die im letzten Jahr sich angehäuft haben und es sind ja auch schon weitere potenzielle Problemkandidaten auch neu aufgetaucht. Also ja nicht so, dass dann die Banken, die in den Seilen hingen, sich Schlagzeilen gemacht haben, weil sie sich erholt haben, sondern eher im Gegenteil, neue Banken auf die Liste der Problembanken dazugekommen, also Volksbank Bravo EG zum Beispiel als etwas größerer Brummer. Aber auch die beiden PSD-Banken München und Koblenz. Ne?
Ja.
Denen geht es halt auch nicht gut.
Ich glaube, das große Spannungsfeld wird auch 2026 bleiben, dass wir sehr häufig es mit Aufsichtsgremien zu tun haben in Genossenschaftsbanken, für die möglicherweise die Risiken einfach zu komplex sind. Da ruhe ich fest in dem Urteil. Wenn man sich die Besetzung der Aufsichtsräte anschaut, dann glaube ich nicht, dass häufig die bankunabhängigen Aufsichtsräte, die wir beispielsweise ja durchaus in den Problembanken gesehen haben, vernünftig in der Lage sind zu überschauen, was da passiert. Wenn man unterstellt, die von der Bank gestellten Aufsichtsräte sind häufig möglicherweise auch relativ nah dran an der Bank und fragen vielleicht auch nicht so kritisch nach. Also das Spannungsfeld ist da, glaube ich, tatsächlich eine nicht so wirklich mächtige Aufsicht, die auch vielleicht nicht immer die nötigen kritischen Fragen stellt. Dann haben wir aber jetzt ja interessanterweise auf der anderen Seite einen noch mächtigeren Genossenschaftsverband, der vielleicht noch früher einmarschiert und mal sagt, so geht das nicht mit der Sicherungseinrichtung und einfach auch aufpassen muss, dass sich die Problemfälle nicht häufen. Vielleicht auch lieber einmal zu früh als einmal zu spät jetzt auch in eine Bank geht und sagt, so geht das nicht, Geschäfte unterbindet. Also ich glaube, da haben wir zumindest ein gewisses Konfliktpotenzial auch, ja, dass die eine oder andere Bank es nicht ganz so witzig findet, härter rangenommen zu werden, die vielleicht doch letztendlich gar keine Problembank ist, aber wo dann schon präventiv mal geschaut wird, ja, was passiert da.
Aber kann man es der Sicherungseinrichtung verübeln? Eher nicht. Ich meine, die sind ja der Sachwalter der Gelder des Kollektivs und dass da anderen Volksbanken, die sich da redlich abmühen, dass die den Kaffee aufhaben.
Nee, kann man absolut nicht.
Banken umkippen. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass die Instanzen vorher da versagen. Das ist ja dann erstmal der Vorstand. Da muss man, glaube ich, feststellen, dass sich da gerade im Genossenschaftssektor doch so mancher Provinzfürst im Laufe der Jahre rausgebildet hat, sich womöglich den Aufsichtsrat zusammengestellt hat und da kommt dann natürlich auch kein Gegenwind. In zweiter Linie der Aufsichtsrat, dann haben wir in dritter Linie den Prüfer und wenn die Sicherungseinrichtung Druck ausüben muss, dann ist eigentlich eh zu spät. Also dann ist höchste Zeit, ist nicht zu spät, aber es darf eigentlich nicht sein, dass es dann vor allem bei der Sicherungseinrichtung
hängt. Nein, absolut. Kann man denen nicht vorwerfen. Es ist tatsächlich ein Moral Hazard Thema. Wir haben einen genossenschaftlichen Verbund, der sozusagen sagt, wir lassen niemanden hängen. Das heißt, nirgendwo wird das Geschäftsguthaben in Probleme geraten, Einlagen und was auch immer. Ja. Und wir haben eine DZ-Bank, die Kredite geben muss, die von sich selbst auch sagt, naja, wir sind nun mal die genossenschaftliche Zentralbank und wenn eine Bank anderweitige Funding-Probleme kommt, dann treten wir ein. Das Thema wird uns ja 2026 erhalten bleiben, aber glaube ich dann in der Ableitung dazu führen, dass der BVR vielleicht sehr viel schneller und kritischer hinschauen wird, als das bis jetzt der
Fall ist. So sieht es wohl aus. Es ist ja vorgesehen, dass Vertreter der Sicherungseinrichtung des BVR auch dann an Aufsichtsratssitzungen teilnehmen können und Vertreterversammlungen. Ja. Und da wird dann die Leine ein bisschen kürzer. Man könnte auf einer höheren Ebene sagen, ist eine Art von Entsolidarisierung nach Missbrauch.
Ne? Ja. Wir haben es ja eben über Verschleppung gehabt. Ich glaube, das, was wir da sehen, ist auch ein klassisches Thema von Verschleppung. Viele Probleme waren da schon 2021, 2022 sichtbar und Salzung und Schmalkalden sehr viel früher. 2019 ging das schon los und Abberufungsverfahren und man hat sich auf der Nase rumtanzen lassen von dem Vorstandschef. So, und die Probleme sind ja nicht kleiner geworden, indem dann noch 2-3 Jahre ins Land gezogen sind, sondern im Gegenteil, die Volumina, um die es ging, sind dann in aller Regel noch deutlich größer geworden in all der Zeit. Also
und bevor
Verschleppeffekt, über den wir eben geredet haben, den hat man da natürlich unter der Lupe gesehen und das führt dann, wir blicken ja nach vorne für mich dazu, dass ich mich schon frage, poppen da vielleicht auch noch 2, 3, 4 Banken auf, wo auch die verschleppten Themen nach oben kommen. Also ich glaube auf jeden Fall. Wir haben ja auch selbst noch ein paar Kandidaten, wo wir auch schon sehr neugierig auf den 24er Abschluss warten, der noch nicht veröffentlicht ist, wo wir auch selbst vermuten, das hat, glaube ich, gute Gründe, warum der 24er Abschluss noch nicht da ist. Ja,
ja und man muss auch dazu sagen, der BVR hat da auch eine Weile gebraucht, das so als Problem richtig anzugehen, ne? Weil es war ja auch erstmal eine ganze Weile, wurde ja so getan, als gäbe es gar nichts zu sehen.
Ja, alles bedauerlich. Relativ hilflose Versuche auch in Interviews klarzumachen, man wüsste gar nicht, was die Leute alle wollen.
Genau, alles Einzelfälle, aber kein strukturelles Problem.
Genau, ja. Wie beim Fußball, heißt es auch beim 1. FC Köln, irgendeiner verletzt, ausgewechselt, Vereinskommunikation immer nichts Strukturelles. Und wenn du hörst, nichts Strukturelles, weißt du immer, 3 Monate mindestens ist der Spieler weg.
Genau.
Ja, was auch immer nichts Strukturelles heißen soll.
Und wenn du zu Hause mit 0-4 unterliegst, sagst du individuelle Fehler.
Ja, genau. Ja, dann lass uns auch noch mal nach vorne blicken, was dein Leib- und Magenthema des Jahres 2026 ist. Wo schaust du näher hin? Was glaubst du, ist ein interessantes Feld, wenn es um die Entwicklung unserer Banken geht?
Ach, ich guck mal auf die Kosten. Das war mir jetzt im laufenden Jahr aufgefallen, dass vermehrt Sachkosten prozentual zweistellig angestiegen sind. Wir hatten da die Sparkassen in Hessen-Thüringen hatten das auf der Halbjahrespressekonferenz rausgelassen, dass sie damit 11% rechnen für 25. In Bayern waren es auch 11, in Baden-Württemberg sogar 12. Das ist ja eigentlich nicht so richtig nachhaltig. Das kann man sich nicht viele Jahre hintereinander erlauben. Und da bin ich mal gespannt, was bei rumkommt im kommenden Jahr. Da müssen die Banken mal schauen, wie sie es steuern wollen, weil sie ja sich das nicht vollkommen aussuchen können. Es gibt ja viele starre Komponenten. Also Inflation können sie schlecht beeinflussen, Tarifverträge auch. Da wird aber im kommenden Jahr nicht so viel passieren. Also Genobank läuft der Tarifvertrag bis Mai 27, bei den Sparkassen, Tarif im öffentlichen Dienst auch, öffentliche Banken bis Januar, die privaten Banken, da wird's, endet der Tarifvertrag im September 26, da kann man sich darauf einstellen, dass dann vorher schon mal das Feld sondiert wird und dann muss man gucken, dass man da nicht zu viel, weil sich auf einen schlechten Deal einlässt, weil der letzte waren jetzt 10,5% mehr bei 26 Monaten. Das ist natürlich schon ordentlich und da werden die Arbeitgeber vermutlich nicht gewillt sein, das nochmal zu wiederholen. Und das Zweite ist natürlich die Frage, wie viel man investiert oder das, was man als Investition verkauft, aber wo man vielleicht nur Regulierung umsetzt oder den Apparat instand hält. Da hatten wir 26 Dora natürlich als großen Kostentreiber.
Ja.
Instant Payment gab es noch. Und jetzt im nächsten Jahr wird es ja dann auch verstärkt auf die Frage rauslaufen, was gibt man aus für Vero, das digitale Bezahlsystem, oder den digitalen Euro, ne? Und das erklärt ja vielleicht auch, warum die Banken so aggressiv gegen den digitalen Euro zu Felde ziehen.
Ist ein super spannendes Thema, weil durch diese drastisch steigenden Gewinne, weil der Zinsüberschuss so durch die Decke gegangen ist, hat man ja die Kosten eigentlich so ein bisschen zur Randnotiz verkommen, wenn es überall läuft. Was will man sich da die Kosten anschauen? Tatsächlich, wenn man mal in die Bundesbankstatistik von allen Banken reinschaut, was glaubst du, seit 2020, um wie viel Milliarden bzw. Prozent sind die Kosten aller Banken in Deutschland hoch bis 24? Bis dahin ist es ja kartografiert.
22 bis 24.
Nein, 20 bis 24. Tipp?
20?
Prozent oder Milliarden?
Prozent.
Na, nicht ganz. 12% waren es letztendlich. Also das wir sind von 87 auf 99 Milliarden. Aber was ich ganz interessant finde, man würde ja tatsächlich Tarifabschlüsse, Lohnsteigerung, Inflation ausmachen. Der größere Teil dieses Zuwachses war bei den Sachkosten und nicht bei den Personalkosten. Mhm. Und ich meine, übergeordnet haben wir ja immer noch Filialschließung, Rückzug aus der Fläche, Optimierungen, KI-Einsatz, Effizienzmaßnahmen, Digitalisierung, wo man ja eigentlich denken müsste, vielleicht sind alles auch mal Dinge, die, auch wenn sie erstmal Investitionen kosten, sich dann irgendwann auch mal in niedrigere Betriebskosten niederschlagen, ist nichts von zu sehen und wird man dann, glaube ich, auch erstmal wieder richtig hinschauen, wenn es an anderer Stelle mit den Erträgen nicht ganz so gut läuft. Ob das dann 2026 schon der Fall ist, keine Ahnung, aber ich glaube, Blick auf die Kosten, ja, kann lohnen.
Ja, ich glaube, viele Banken erhoffen sich ja auch, ich sage mir jetzt mal das Wort, durch KI-Einsparungen, die ja bisher immer so ein bisschen schemenhaft blieben, aber jetzt wohl vor allem in der Geldwäscheprävention auf breiter Fläche zum Einsatz kommen, wo man mal einen praktischen Use Case hat. Aber das betrifft natürlich vor allem die Großbanken und weniger die Verbundbanken. Und da hört man, das ist auch ein weicher Faktor, den man jetzt schlecht quantifizieren kann, aber da wird auch oft gespiegelt, dass die Ausmaß der internen Kommunikation zunimmt, um die Leute bei der Stange zu halten beziehungsweise Personal zu rekrutieren. Und das kann sich natürlich auch in den Kosten niederschlagen. Also wir haben ja schon Fälle gehört von Banken, die bewusst investiert haben, auch Stellen doppelt besetzt haben, damit sie da sich für die Zukunft gut aufstellen. Nur von außen ist es halt schwer zu sehen, wenn Personalkosten steigen, inwieweit das freiwillig oder unfreiwillig geschieht. Ja.
Frage ist auch, Deutsche Bank, Commerzbank, ja auch zwei Großbanken, die, um ihre Ziele zu erreichen, sehr rigide Kostendisziplin brauchen. Und da hörten wir ja auch schon im vergangenen Jahr, dass es hier und da bei den Asset-Management-Plänen rumort und jetzt absolute Kostendisziplin herrschen muss, nachdem wir da investiert haben und die Erträge nicht so kommen. Von der Bank gibt es ja keinen Kommentar zu, ruhen wir aber fest in unserem Urteil. Da wird es natürlich auch spannend, ob man es vielleicht mit dem Sparen ein wenig übertreibt. Und sowas macht ja über die Jahre dann doch nicht allzu viel Spaß. Und ob da vielleicht die eine oder andere, wenn natürlich die Banken weit von sich weisen, Investitionen unterlässt, um bloß die kommunizierten Kapitalmarktziele zu erreichen und kein Quartal der Schwäche zu zeigen. Ob das so ist, keine Ahnung, aber ich glaube, dass der Kostendruck letztendlich bei diesen börsennotierten Großbanken doch deutlich höher ist, als es vielleicht in der Breite bei den Primärinstituten ist. Ich glaube, das kann man als amtlich ansehen, in Anführungszeichen.
Ja, ich glaube, bei der Deutschen Bank ist er derzeit noch ein bisschen größer, weil die ja gerade die neue Strategie angekündigt hat. Und das kann sie nicht bringen, dass sie jetzt Ende Januar, wenn die Zahlen kommen, dann schon zurückrudert. Das sollte man sich besser sparen dann.
Ja.
Worauf guckst du denn im nächsten Jahr? Das würde mich mal interessieren.
Jeder hat ja so seine Leib- und Magenthema. Ich habe so das Thema Aussteuerung als Thema für mich erkannt. Und ich glaube, das wird 2026 ein großes Thema. Also einerseits Aussteuerung von nicht so ganz rentablen Kunden und andererseits auch eine relativ picky Attitüde, wen man sich nimmt als Kunden. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass viele große Privatbanken das eigentliche Rennen um die Neukunden aufgegeben haben, die von unten kommen, weil man einfach sagt, also die Trade Republics und Revoluts dieser Welt, die haben eine derartige Anziehungskraft auf das Onboarding neuer Kunden. Also da jetzt in einem Race to Zero anzutreten und zu hoffen, da auch was zu kriegen, das wird, glaube ich, nicht ganz funktionieren. Ich glaube, letztendlich wird es auch im Sinne der Profitabilität für fast alle Institute, die da so kreuchen und fleuchen, Deutsche Bank auch mit der Marke Postbank, Commerzbank mit Comdirect, aber auch ING, Targo Bank, Santander, HVB, die werden, glaube ich, schauen, dass sie sich einfach einen Kundenstamm heranziehen und den optimieren, weiter optimieren, weil das machen sie ja schon seit vielen, vielen Jahren, mit dem man Geld verdient und keine Kunden, mit denen man draufzahlt, die tote Konten haben. Und zum Teil kann man da schon beim Onboarding schauen und da hören wir auch immer wieder, dass so Akteure wie die ING ziemlich picky sind, auch lang nicht jedem ein Konto geben. Und man vergisst auch immer wieder, dass das die Commerzbank und die HVB, um mal zwei Banken zu nennen, in den vergangenen Jahren wirklich schon gut geschafft haben und man da wirklich ein paar Millionen Kunden verloren hat oder verlieren wollte, hat gehen lassen oder als Karteileichen ausgesteuert hat. Die Commerzbank ist ja bei nur noch gut 10 Millionen angekommen, wie wir ausgegraben hatten. Das sollten mal 12 Millionen werden, noch vor 10 Jahren, in den Zielgeplänen. Und da hat man damals schon mal 1 Million ausgesteuert, 2019. Und jetzt wieder ein paar hunderttausend, also Aussteuerung, so ein brutales Wort. Die sagen natürlich, das hat andere Gründe oder demografische Gründe oder whatever. Ich glaube, das wird ein ziemliches Thema. Es gibt auch eine Bank, die in Deutschland ganz exzellente Rentabilitätskennziffern an den Tag legt, was so Cost-Income-Ratio und Eigenkapitalrendite angeht. Das ist die HVB, also der deutsche Arm der UniCredit. Mal eine blöde Frage, ich weiß, es ist gemein, du konntest dich nicht vorbereiten. Was glaubst du, wie viele Retail-Kunden hatte die HVB zum Zeitpunkt, als das letzte Mal veröffentlicht worden ist? Das war 23. Was schätzt du, wie viele Kunden?
2 Millionen?
Ja, sind es 1,4 Millionen Kunden nur. Ja? Dafür, dass das eigentlich ja auch eine Großbank ist, relativ in der Fläche, fand ich das auch ungemein wenig. Ja. Und wir hatten mal herausgefunden, dass die tatsächlich innerhalb weniger Jahre von 2 auf 1,4 Millionen Kunden runter ist, weil sie Filialen geschlossen hat. Und das, glaube ich, auch eine der Bank ist, die genau geschaut hat, mit wem man eigentlich Geschäftsbeziehungen unterhält und dann auch einfach ein paar Kunden in der Fläche hat gehen lassen. Und aber offensichtlich mit dem Rest, auch wenn es ein Mischergebnis ist, wo auch das Investmentbanking reinkommt, sehr, sehr gutes Geld verdient. Und ich glaube, das ist ein Thema, was auch viele andere Banken umtreibt. Wie kann ich den Kundenstamm profitabel betreiben?
Ja, und ich finde, man kann beobachten, dass Banken dazu übergehen, ertragshaft zu steigern, indem sie einfach wohlhabendere Kunden ansprechen. Ne?
Ja.
Also da die Leiter hochklettern wollen und dann ist natürlich die Frage, wer versorgt dann die breite Masse noch?
Ne? Ja.
Außer in Sparkassen, die es müssen in gewisser Weise.
Wo ich auch drauf schaue, in diesem Jahr, wo ich aber noch nicht genau weiß, welche Richtung es nimmt, aber sehr gespannt bin, ist natürlich die Targo Bank. Da tritt ja ein Akteur jetzt an, Universalbank zu werden, integriert die OMB. Und wir haben drüber geschrieben, da wird Private Banking was aufgebaut, da wird ein eigener Versicherungskonzern intern gegründet oder wurde bereits schon. Ja. Da hat man mit Joe Broker eine Art Neo-Broker an den Start gerollt. Also die haben anscheinend richtig was vor. Und ich glaube, das wird spannend, was die machen. Da
kommt ja,
man zumindest
was.
Hin, ja.
Genau, das ist mal was anderes. Wir haben ja die BNP Paribas in Deutschland, die auch sehr weit verzweigt ist, aber da ihre Züchter jeweils unter anderem Namen auch auftreten lässt und nicht so diese große Klammer drüber legt, wie man es bei einer Universalbank eigentlich macht. Von daher gucke ich da auch mit großem Interesse drauf, was Targobank macht.
Ja, wir müssen natürlich 2026 auch noch über die Großbanken reden, auch wenn das Thema durchwaberte eigentlich ja schon durch unseren Ausblicks-Podcast, wie es für Deutsche Bank und Commerzbank weitergeht. Bernd, du hattest eben schon gesagt, was die Deutsche Bank ja nicht bringen kann, ist eine Strategie rauszuhängen im November und dann Ende Januar zu enttäuschen. Das heißt, der Druck bleibt hoch für die Deutsche Bank zu liefern, oder?
Ja, natürlich. Absolut. Also gerade jetzt am Anfang kann man sich da keine Enttäuschung leisten, aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass es auch Aufwärtspotenzial hat. Also wenn man dann demonstrieren kann, dass man da im Rahmen der Ziele liegt, dann zieht man ja auch die Investoren entsprechend auf ihre Seite. Und das hat die Deutsche Bank ja dann größtenteils selbst in der Hand. Während hingegen bei der Commerzbank wird es ja 26 darum gehen, was den Übernahmeauseinandersetzung mit UniCredit angeht. Also da wird's ja. kann sich ja nicht mehr länger so wie Kaugummi ziehen wie bisher, weil wir im Frühjahr halt die Hauptversammlung haben und UniCredit könnte ja einfach mit einem Anteil von rund 30% mal ein paar Kandidaten für den Aufsichtsrat aufstellen, die ihr genehm sind. Also da ist diese Einigelung der Commerzbank, kann man da nicht viel länger durchhalten.
Ja, ich glaube tatsächlich für beide Banken gilt, man hat Ziele ausgegeben, die Commerzbank sehr ambitioniert ist, die Deutsche Bank so and so, wie man so schön sagt, mit Luft nach oben bei 13% Eigenkapitalrendite. Aber beide haben ja relativ offensive Rückzahlungsversprechen gemacht. Da darf man sich natürlich kein schwaches Quartal erlauben, weil allein schon auf der Reise unterwegs würden die Leute ganz gerne bezahlt werden dafür, dass sie warten, ob die Ziele erreicht werden. Mhm. Und da wackelt natürlich automatisch mit Ergebnisenttäuschungen auch die möglichen Aktienrückkäufe und die Dividendenausschüttung. Das bringt Fallhöhe rein, insbesondere wenn sich der Aktienkurs verdoppelt hat. Da schließt sich dann der Kreis zu meiner Überlegung, ja, wir haben Tail-Events schon vergessen. Und wenn natürlich irgendwas Großes passiert, dann fällt einem natürlich bei Deutsche Bank und Commerzbank sofort ein, ui, wackelt jetzt die Rückzahlung, ja? Und was halte ich da eigentlich für einen Wert, der im Feuer steht mit Kreditrisiken, aber wo ich eigentlich ganz gerne bezahlt werden würde dafür, dass ich warte, ob was passiert oder nicht.
Und wir haben ja auch schon Zeiten erlebt, wo es aufsichtlich dekretiert wurde, dass die Ausschüttungen eingeschränkt werden. Und wenn wir jetzt über Tail-Risiken sprechen und vermehrte Ausschüttung, sind ja beides Symptome dafür, dass man die Krisen und Probleme hinter sich wähnt und eben jetzt eher in die Richtung geht, wie kann man aufsichtlichen Aufwand erleichtern. Und die Banken interpretieren das ja auch erkennbar so, dass es darum geht, Regulierung zu erleichtern. Und unter dem Banner der Wettbewerbsfähigkeit wird das Lobby-Getrommel für weniger Regulierung auf jeden Fall zunehmen. Die Prognose kann man auch schon mal wagen, glaube ich.
Commerzbank können wir auch hiermit schließen. Ich glaube, wenn man im September 24, als das losging mit der UniCredit, als sie den Stake gekauft haben und kurz danach auch gesagt haben, wir gehen auf mehr, wenn man damals gesagt hätte, naja, also wir werden im Dezember, Januar 25, 26 dastehen, und es wird immer noch ein Deadlock da sein, die UniCredit hoch drin, aber keiner weiß so recht, wie es weitergeht. Also diesem Ausgang hätte ich jetzt damals auch keine allzu hohe Wahrscheinlichkeit zugebilligt. Ja. Da gehörte ich ja auch zu den rheinischen Schwarzschnüssen, die gesagt haben, auf Dauer eine unhaltbare Situation, irgendwas muss passieren und wir stellen fest, bis hierhin musste nichts passieren. Und man weiß ja, wie das mit der stehen gebliebenen Uhr ist, ja, zweimal am Tag zeigt die auch die richtige Zeit. Ich glaube, wenn man da jetzt die Prognose wagt, also in der Situation mit knapp unter 30% wird man nicht noch das Jahresende 2026 erleben, ohne dass irgendetwas passiert. Muss man jetzt nicht für studiert haben, ist aber, glaube ich, eine sehr naheliegende Prognose, weil ich glaube ganz einfach, zu irgendeinem Zeitpunkt müssen die sich einfach mal hinsetzen und reden, wie von hier an weiter, wie gestalten wir die Zusammenarbeit. Also passiv-aggressiv wird die Commerzbank das auf Dauer nicht durchstehen. Und die UniCredit wird ja irgendwann, insbesondere wenn der Aktienkurs ins Rutschen gerät, ihren Investoren auch sagen müssen, was haben wir eigentlich mit dem Ding vor? Gehen wir jetzt den nächsten Schritt? Oder fangen wir jetzt an, aufs Management einzuwirken, dass uns dieses und jenes nicht passt? Und
vielleicht gerät ja auch der Commerzbankkurs ins Rutschen.
Ja, das meine ich ja. Commerzbankkurs gerät ins Rutschen. Potenzielles Übernahmeangebot verbilligt sich. Ja, aber klar, wenn der Unikreditkurs ins Rutschen kommt, dann werden die Investoren wahrscheinlich auch antworten wollen, wie denn Herr Oetschel versucht, Wert zu schaffen in dem Zusammenhang.
Wenn der Commerzbankkurs rutscht, hat Unikredit weniger Aufwand bei der Übernahme.
Ja.
Wenn er einbricht, ist schlecht, dann gibt es mächtig Abschreibungsbedarf. Ne?
Und über allem steht, das ist ja nicht nur eine technische Geschichte, sondern möglicherweise hat dieses ganze Ding in die Commerzbank die Mitarbeiter gut zusammengeschweißt. So den Italiener und Entlassungen und Synergieeffekte wollen wir nicht. Aber auf Dauer braucht man einfach eine Lösung, weil man ja auch jedem Bewerber, jedem Mitarbeiter irgendwas erzählen muss im Sinne von, wie geht's da weiter? Man hat die Unikredit drin mit 30% und irgendwann muss man das auch mal auflösen, weil so als entweder indem man sagt, nee, wir sind on friendly terms, du kannst gerne bei uns anfangen, da passiert die nächsten 2 Jahre nichts. Oder aber man hat irgendeinen anderen Weg, aber so diesen, nee, ist doch alles in Ordnung, es gibt eigentlich nichts zu sehen, jojo, die sind halt bei uns mit knapp 30% drin. Kann man jetzt auch nicht über 2 Jahre durchziehen. Irgendwann muss ja mal was passieren.
Ich glaube, bei den Bewerbungsgesprächen muss man da derzeit 10 Minuten extra einplanen, um erstmal Fragen zu Unicredit zu beantworten. Ja.
Aber man hört ja auch immer wieder, der Herr Oetschel hat vielleicht nicht die Persönlichkeit, sich mit der Commerzbank hinzusetzen und zu sagen, ja gut, dann lassen wir uns vielleicht die Bedingungen der Zusammenarbeit diktieren und kein Übernahmeangebot oder sonst was. Das ist eine interessante Persönlichkeitsfrage.
Würde er wahrscheinlich gar nicht einsehen, warum er das machen sollte. Ja. Aber die Prognose kann man, glaube ich, wagen, dass da 26 auch den eine oder andere Initiative von seiner Seite nochmal bringt. Ja. Ne? Man hat ja zuletzt schon gehört, dass er angedeutet hat, der kann ja auch an die Vereinigten Arabischen Emirate oder sonst wen verkaufen seinen Anteil.
Genau.
Also da kommen ja immer wieder so kleine Pfeile die werden auch 26 kommen.
Wenn der Aktienkurs dann da ist, wo er jetzt ist, über dem Buchwert und die Ausschüttungsrendite auch nicht mehr so die extrem geile ist, die sie vielleicht noch zu den Kursen in den 20ern war, so einfach ist das, glaube ich, dann auch nicht, spätzyklisch einen Investor aufzutreiben, der sich in eine Bank in einer durchaus gechallengten Volkswirtschaft einkauft wie Deutschland in dem Zusammenhang.
Muss man auf Silly Money vom Dubai hoffen vielleicht.
Ja. Okay, Bernd, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen Sie ein paar Prognosen mit und wir lassen uns am Ende des Jahres dran messen.
Ein gutes neues Jahr.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com.